Es fehlt uns oft im Bewusstsein, dass vom Gesamtenergiebedarf in Österreich nur 20% Strom sind. Also es ist super und es ist wichtig und es ist auch mein ganz klares Ziel, dass wir schaffen, diese 20% zu 100% erneuerbar zu machen. Aber wir müssen auch auf die anderen 80% schauen. Da ist ganz viel Wärme dabei. Da kann man natürlich einiges mit Strom tun. Da haben wir natürlich die Mobilität und den Verkehr dabei. Und wir müssen das Gesamtsystem sozusagen neu ausrichten. Nur dann haben wir die Energiewende geschafft. Beim Strom werden wir wahrscheinlich schneller sein als beim Rest, aber es gibt überall noch viel zu tun.
Hallo und herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. In Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft hört man die österreichische Nationalhymne ja einen Tick öfter als sonst. Und gleich in der ersten Zeile wird da das Land am Strome besungen. Wir nehmen das heute sehr wörtlich und stellen Österreichs Stromsystem auf den Prüfstand. Es geht um aktuelle Herausforderungen und die politischen Antworten darauf. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber. Wir haben heute den 23. Juni 2026 und ich sitze in einem Regierungsgebäude, dem Regierungsgebäude am Stubenring in Wien. Und zwar mit niemand Geringerem als Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung in die kühlen Gemäuer.
Danke für die Einladung in Petajoule.
Auch da Franz Angerer, Geschäftsführer der Energieagentur. Hallo Franz.
Hallo Christoph.
Die allerwichtigsten Basics habe ich jetzt schon erwähnt. Bei uns ist es üblich, dass sich die Gäste selbst kurz vorstellen. Frau Staatssekretärin, was sollten die Hörer und Hörerinnen denn über Sie wissen?
Ich glaube, am wichtigsten ist, ich bin eine grenzenlose Optimistin und glaube daran, dass wir die Energiewende in Österreich bewältigen und bin jetzt gerade dabei, mit meinem Team und der großartigen Sektion im Haus dafür zu sorgen, dass wir die ersten Schritte auf den Weg bringen, damit uns das auch zeitnah gelingt.
Wunderbar, das passt auch gut zur österreichischen Nationalhymne. Da steht nämlich auch irgendwas mit Glauben drinnen und irgendwas mit Optimismus in der dritten Strophe, die eigentlich sonst niemand singt. Franz, was sollten die Menschen über dich wissen?
Ja, ich teile meinen grenzenlosen Optimismus mit der Frau Staatssekretärin. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die ich da lassen möchte.
Wunderbar. Legen wir los. Es ist ja Ende Juni, die Schule ist fast vorbei, bald gibt es Zeugnisse. Wir picken uns heute ein für Österreich sehr wichtiges Hauptfach heraus. Das ist das Stromsystem, das österreichische Stromsystem. Frau Staatssekretärin, welche Note würden Sie dem österreichischen Stromsystem denn heute geben und wieso?
Was ich bei der Vorstellung vergessen habe, ist, ich bin natürlich auch sehr ehrgeizig, daher benote ich sehr streng. Ja, ich gebe uns eine 2,9, ja, aus einem einfachen Grund, weil wir haben ja ein klares Ziel als Bundesregierung, wo wir wollen eine sichere, saubere und leistbare Stromerzeugung. Und wir sind beim Thema sauber auf wirklich gutem Weg, da kommen wir vielleicht eh später noch dazu. Beim Thema Energiesicherheit, glaube ich, sind wir auch sehr gut ausgestellt. Wir sind eines der Stromnetze mit den wenigsten Ausfällen und an der Leistbarkeit müssen wir noch arbeiten. Und das Gute ist, das, was Strom leistbar macht, nämlich mehr erneuerbare Energie, hilft uns auch, dass wir mehr Energiesicherheit und mehr Resilienz haben. Und ja, man muss nicht nur in den Ferien sich vorbereiten auf das nächste Schuljahr, sondern einfach dranbleiben und konsequent bleiben.
Wunderbar. Franz, hast du eine Note fürs Stromsystem?
Nein, ich mag keine Noten vergeben. Ich habe Zeugnisse immer gehasst. Aber was wir zum Stromsystem sagen können, wir haben eine extrem sichere Versorgung. Das fällt auf alle Fälle auf die positive und auf die Habenseite. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Zahlen anschaut, es ist gelungen, in wenigen Jahren 11 Gigawatt an Photovoltaik im Netz zu integrieren. Hut ab vor den Energieversorgern, dass sie das geschafft haben. Hut ab vor all jenen, die investiert haben. Das ist großartig. Wir haben nahezu die gleiche Strommenge an Wind im Netz. Auch das ist in wenigen Jahren passiert. Eine großartige Leistung für unser Stromsystem. Aber Noten dafür gebe ich nicht her.
Aber ich finde schon, dass wir uns eigentlich eine Note verdient hätten, ja. Weil ich finde, immerhin haben wir das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, LWG und ERBG, gerade noch jetzt vor Schulschluss auch noch das ERBG umgesetzt als Bundesregierung. Und ich finde, das ist zumindest, musst du uns ein positives Zeugnis ausstellen.
mir ist es um eine Note für die Stromversorgungsunternehmen ist eh ergangen. Und die wollte ich nicht benoten und die Regierung benote ich auch nicht. Das wage ich nicht.
Frau Staatssekretärin, die Leistbarkeit ist etwas, das wir verbessern müssen im nächsten Schuljahr, wenn wir bei der Sprache bleiben. Wenn wir zurückblicken, gibt es irgendwas, das gut gelaufen ist im letzten Schuljahr, in den letzten Schuljahren, abgesehen von ERBG und ELWG, die es jetzt noch über die Ziellinie geschafft haben?
Naja, ich meine, man muss schon sagen, die zwei Projekte waren natürlich bei weitem die größten und die sozusagen seit eigentlich vielen, vielen Jahren auch der Hemmschuh waren, um genau Richtung leistbare Energie zu kommen. Also ich glaube, beim LWG sind mehrere große Würfe gelungen. Erstens, dass man das Thema Digitalisierung einfach in den Vordergrund stellen, dass man stärker die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass man Speicher integrieren können, aber vor allem eben auch, dass wir klargestellt haben, dass es schon auch auf den Preis von Energie ankommt, den wir für Wettbewerbsfähigkeit für unsere Betriebe, aber für die Leistbarkeit der Haushalte auch brauchen. Und das kann man, das darf man auf keinen Fall kleinreden, weil das war die größte Strommarktreform der letzten 20 Jahre und ist quasi die Basis dafür, damit man eben diesen hohen erneuerbaren Anteil, den der Franz schon erwähnt hat, integrieren können und gleichzeitig es so schaffen, dass wir auch die Energiepreise und Netzkosten vor allem dämpfen und insgesamt günstiger werden für Haushalte und Betriebe. Und das ERBG, ja, ist jetzt noch kurz vor Ferienbeginn gelungen. Das ist deshalb so wichtig, weil wir ja wissen, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Erzeugungsanlagen, wir brauchen mehr Speicher, wir brauchen mehr Netze. Das ist allen Playern im Energiesystem eigentlich klar, aber wir sind teilweise daran gescheitert, dass wir sie halt nicht in einer angemessenen Frist bauen konnten, weil teilweise die Genehmigungen nicht da waren, weil eben dieses öffentliche überragende Interesse, das eben die Europäische Union über die RED III auch vorgibt, nicht umgesetzt ist und damit dann in der konkreten Interessensabwägung bei manchen Projekten eben nicht die Energiewende den Vorrang gehabt hat. Und das ist jetzt eindeutig klargestellt und ich glaube, das ist schon einer der wesentlichsten Schritte. Was jetzt natürlich über den Sommer oder über die Ferienzeit noch ansteht, ist, dass eben all diese Verordnungen, insbesondere die beim LWG notwendig sind, damit wir eben die Speicher auf den Weg bringen, als ein Beispiel, damit wir wissen, wie sind die neuen Systemnutzungsentgelte. Das muss jetzt über den Sommer noch passieren und daran wird konsequent auch seitens der E-Control gearbeitet.
Zu diesen Punkten kommen wir dann später noch ein bisschen im Detail. Das gehen wir schon sehr in Richtung Lösungen. Franz, wir wollen uns vorher noch ein bisschen kurz die Herausforderungen anschauen. Du hast erwähnt, der Photovoltaikausbau der letzten Jahre ist im Endeffekt für dich ein Beweis, dass doch einiges gelungen ist, dass wir mitten in dieser Energiewende stecken. Es gibt mehr als eine 500.000 PV-Anlagen mittlerweile in Österreich, rechnerisch auf jedem vierten Hausdach eine PV-Anlage. 350.000 mehr als noch 2021 sind mittlerweile installiert. Das bringt natürlich auch neue Herausforderungen für das Stromsystem mit sich. Kannst du uns ein bisschen skizzieren, welche das sind?
Na, einen Schritt zurück. Ich glaube, es ist nicht wenig passiert, es ist extrem viel passiert. Was bringt es? Wir hatten in den letzten Jahren einen enormen Run auf neue PV-Anlagen. Es wurde gebaut. Wir hatten eine große Freude damit, mit dem, was passiert ist. Es hat natürlich dazu geführt, dass Netzbetreiber überfordert waren, dass Märkte zum Teil überhitzt waren, die Anlagen anfangs teuer waren, dann die Preise wieder gesunken sind. Wir haben mit den Förderungen immer wieder auch ein Stop and Go. Aber im Endeffekt, wenn man sich das Stromsystem anschaut, ist das Stromsystem durch die viele Photovoltaik und durch die hohen Einspeisespitzen natürlich extrem gefordert. Und hier gilt es, einfach Maßnahmen zu setzen und diese Maßnahmen, dafür ist das LWG da. Mit Verordnungen zum LWG gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die gegen diese Spitzen auch Maßnahmen vorsehen. Da geht es um Tarifierung, um stündliche Tarifierungen, da geht es um Spitzenkappungen und eine ganze Reihe an solchen Maßnahmen, die unbedingt notwendig sind, um auch weiterhin Photovoltaik auszubauen. Der Ausbau darf nicht stoppen, wir brauchen noch deutlich mehr an Kapazitäten. Diese Kapazitäten müssen aber sinnvoll und volkswirtschaftlich optimal im Netz integriert werden.
Ich glaube, was sicher Entwicklungspotenzial ist, dass wir derzeit den Strom nicht dann verfügbar haben, wenn wir ihn brauchen und dann eben zu Unzeiten, wo ihn keiner braucht, nicht wissen, wohin damit. Und das, glaube ich, ist die große nächste Herausforderung, das gut in den Griff zu bekommen, nämlich, dass wir uns endlich auch von diesem Wort bilanziell verabschieden können, sondern tatsächlich 24 Stunden am Tag und das 7 Tage die Woche erneuerbaren Strom aus Österreich zur Verfügung haben.
Genau, über das ELWG, die Rolle des ELWG, um das zu ermöglichen, Netzentgeltreform, Anreize für Flexibilisierungen, auch konkretere Regeln, Netzanschlussregelungen für Verteilnetzbetreiber, haben wir schon besprochen, dass das EABG-Verfahren beschleunigt. Ebenso, das ist natürlich auch für den Netzausbau wichtig, um diese Mengen an volatilen Erneuerbaren integrieren zu können. Dann gibt es als drittes großes Gesetz, sage ich mal, im Stromsystem, das ERG, das Erneuerbaren Ausbaugesetz. Was sind da die Pläne dazu?
Naja, im Endeffekt, so wie ich es vorher angeteasert habe, wir müssen irgendwie schauen, wie wir das System in Balance halten. Wir haben jetzt ungefähr 450 Stunden im Jahr, wo Strompreise negativ sind, teilweise extrem negativ. Also wenn ich an das erste Maiwochenende denke, da waren wir ja bei Negativpreisen von fast 500 Euro. Das macht keinen Sinn, das macht auch keinen Sinn für einen Anlagenbetreiber und bringt das Gesamtsystem durcheinander, insbesondere weil dann die Öffentlichkeit dafür zahlen muss, dass dieser Strom abgenommen wird, damit wir eben die Versorgungssicherheit garantieren können. Und im ERG, mit dem wir ja den Ausbau beanreizen, geht es jetzt darum, dass wir uns stärker damit beschäftigen, was wollen wir beanreizen. Weil es reicht ja nicht alleine zu sagen, investieren wir in Photovoltaik, wenn die dann so betrieben wird, dass sie eigentlich das Gesamtsystem, ich will nicht sagen zum Kippen, aber jedenfalls in eine Schieflage bringt. Daher werden wir uns bei dieser Novelle insbesondere damit auseinandersetzen, dass eben kleine Photovoltaik zum Beispiel nur mehr mit Speichern in Kombination dann auch gefördert wird. Und bei den Speichern geht es natürlich auch darum, alleine einen Speicher zu haben, ist ja nicht der Allheilsbringer, sondern der Speicher bringt ja nur dann was, wenn er nicht um 9 Uhr in der Früh schon nach den ersten Sonnenstunden voll ist, sondern wir müssen den Speicher genau dann einsetzen, wann die Mittagsspitzen abgefangen werden, und wir müssen beanreizen, dass man vielleicht in den Abendstunden das, was man möglicherweise an Überschuss hat, einspeichert. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns generell ein bisschen von diesem Dogma lösen, dass sie Photovoltaik nur rentiert, wenn ich Förderungen habe. Das war möglicherweise zu Zeiten von extrem hohen Strompreisen ein gutes Verkaufsargument. Wir müssen aber den Leuten jetzt einfach noch stärker zeigen, und das geben ja alle Berechnungen her, wenn ich eine richtig dimensionierte, also auf meinen Haushalt oder mein Unternehmen richtig dimensionierte PV-Anlage habe mit dem richtig dimensionierten Speicher, dann kann ich ein Höchstmaß quasi autark sein und erspare mir Strom und vor allem auch Netzkosten. Und auch das macht sich sozusagen in der Haushaltsrechnung oder in der betriebswirtschaftlichen Rechnung eines Unternehmens bemerkbar. Und den Aspekt, glaube ich, haben wir ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir immer zu sehr auf nur Förderung fokussiert waren.
Ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube, dass bei der Photovoltaik die Zeit gekommen ist, bei den kleinen Hausanlagen diese auch ohne Förderung zu errichten. Es ist schlicht und einfach nicht mehr notwendig aus meiner Sicht.
Ich meine, das ist ja was, das man sogar, sagen wir, aus der Branche selbst hört. Große Frustration wegen Überbuchung der Förderslots, das Ansuchverfahren. Ressourcenintensiv nicht nur für die Förderstellen, sondern auch für die Installateure, die dann im Auftrag der Haushalte Förderansuchen stellen. PV ist mittlerweile viel günstiger geworden. Hört man daraus, dass diese Förderung dann weiterentwickelt wird mit dem ERG?
Die Weiterentwicklung ist definitiv notwendig, weil wir eben sehen, dass der Ansturm sehr groß ist. Wir können das nicht bedienen. Und letztendlich habe ich einen klaren Grundsatz. Die Förderungen müssen einen positiven Lenkungseffekt erzeugen. Ich kann nicht einfach nur um der Förderung als Mitnahmeeffekt sozusagen gewähren, sondern ich muss mir anschauen, was kann ich damit erreichen. Und in der ersten Phase der Förderungen ist, glaube ich, um diesen Hochlauf und die Breitenwirksamkeit der Technologie gegangen. Und jetzt müssen wir in den nächsten Schritt kommen, dass wir sagen, wir kombinieren die Technologie einfach auch mit einer systemdienlichen Nutzung. Da zerbrechen wir uns derzeit den Kopf darüber, wie man das am besten in einer Novelle darstellen kann. Und ein Thema dabei ist natürlich auch, gerade wenn es um Themen negative, also das ERG hat ja mehrere Förderschienen, neben der Investitionsprämie, auch die Marktprämie. Da muss man natürlich auch anschauen, setzen wir die richtigen Anreize, damit Anlagen auch entsprechend dem Gesamtsystem und damit auch dem Gemeinwohl dienen. Derzeit ist es so, wenn negative Marktpreise sind, dann wird weiterhin über 6 Stunden eine Förderung ausbezahlt. Und sich die Frage zu stellen, ob das jetzt das richtige Vorgehen ist oder wie man hier ins System eingreifen kann, ohne Geschäftsmodelle zu verunmöglichen, das ist jetzt die Herausforderung, mit der wir uns beschäftigen, aber der wir uns definitiv für die Zukunft stellen müssen.
Wunderbar. Ja, Deutschland hat da ja im Endeffekt auch schon eine Lösung gefunden, jetzt eingeführt. Ein großer Teil der PV-Anlagen, die es in Österreich gibt, sind nicht nach einer Marktprämie gefördert, sondern privat PV-Anlagen, die entweder ihren Strom an den Lieferanten verkaufen, von dem sie auch Strom beziehen. Vorarlberg hat da jetzt auf ein flexibleres Einspeisemodell auch schon umgestellt. Und viele Anlagen sind auch in der sogenannten Ö-Markt-Marktpreis-Bilanzgruppe. Gibt es da schon Ansätze, was das ERG bringen kann?
Ich glaube, auch da muss man sich anschauen. Es gibt viele Möglichkeiten, den Strom abzugeben. Ich finde, extrem wichtig ist auch die neuen Möglichkeiten, die wir im LWG mit den Energiegemeinschaften geschaffen haben. Und ich glaube, genau in solche Systeme muss man investieren, dass insgesamt es die Abnahme nicht immer nur, weil der beste Preis gerade bei der ÖMAG ist, bei der ÖMAG stattfindet, sondern wir generell einfach die Privathaushalte dazu ermutigen, selbst zu produzieren, selbst zu verbrauchen und selbst zu speichern. Und das hoffentlich in einem Kreislauf, der richtig dimensioniert ist. Also de facto sollte nicht wahnsinnig viel Überschussstrom bei einer richtig dimensionierten PV-Anlage übrig bleiben.
Mhm. Gut, so kommen wir über den Sommer. Bevor wir jetzt auf das Thema Flexibilisierung und Speicher noch ein bisschen genauer eingehen, schauen wir uns noch einen weiteren Aspekt der Erzeugungsseite an. Bei der Windkraft haben wir einiges an Rückstand aufzuholen. Windkraft ist dann im Winter besonders relevant, wenn der Strom aus der Wasserkraft und der Photovoltaik eben nicht so ergiebig ist. Frau Staatssekretärin, wie schaffen wir es da, die großen Potenziale auf den Boden zu bringen?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir Bewusstsein dafür bilden, dass eben Windkraft nicht nur im Winter, sondern generell im Energiemix extrem wichtig ist. Und wir versuchen alle gemeinsam auf gesellschaftliche Tendenzen hinzuwirken, die einfach pauschal Windkraft ablehnen, teilweise mit sehr abstrusen Argumenten. Die Windkraft ist, glaube ich, Wenn ich jetzt an die Generation unserer Kinder denke, für die ist es völlig normal, dass Windräder stehen. Und ich glaube, auf das müssen wir erzählen. Und das hat ja jüngst eine Ö3-Jugendstudie belegt, dass 3/4 der Jugendlichen einfach sagen, ja, Windkraft gehört einfach wie selbstverständlich dazu. Also wir müssen da wirklich gemeinsam versuchen, Vorurteile abzubauen gegen eine Technologie, die einfach sauber ist und genau dann hilft, wenn die Sonne nicht scheint und uns vor allem im Winter unterstützt, weil wir haben natürlich das Potenzial an Wasserkraft, das können wir aber auch nicht mehr unendlich steigern. Natürlich muss man schauen, wo noch was geht, das auch entsprechend auszubauen. Aber gerade im Bereich des Windes haben wir noch ungenützte Potenziale, die wir aber brauchen, weil je mehr Erzeugung wir haben, je mehr Angebot wir haben, desto günstiger wird auch der Preis werden.
Mhm. Genau, man sieht es eigentlich schon im Verlauf eines Jahres, dass wir es im Sommer schon relativ gut schaffen, immer wieder. Natürlich braucht es noch mehr Flexibilisierung, aber den Strompreis vom Gaspreis zu entkoppeln im Winter ist das ganz sicher noch nicht der Fall und da braucht es einen Gegendruck. Und weil Sie die Ö3-Jugendstudie angesprochen haben, es hat auch eine Umfrage von Pragmaticus gegeben, wo dann alle Altersklassen befragt wurden. Und dort ist auch rausgekommen, dass, glaube ich, 75% oder 78% der Menschen quer durch alle Altersklassen auch zustimmen würden, wenn eine Windkraftanlage in der unmittelbaren Nähe des Wohnorts errichtet würden. Das heißt, ich glaube, da sind viele schon weiter, als das vielleicht manchmal rüberkommt.
Bitte. Entschuldigung, da muss da noch unbedingt was loswerden, weil im ERBG haben wir ja extra auch eine sogenannte Energiewendebeteiligung der Gemeinden vorgesehen, die eben genau dafür sorgt, dass wenn eine Gemeinde auch ihre Bürger mit überzeugt und zu sagen, wir wollen so eine Windkraftanlage bei uns, dass dann auch die Gemeinde, das Gemeindebudget, aber auch die Bürger davon profitieren können. Das ist, glaube ich, extrem wichtig und wird einen Beitrag zu mehr gesellschaftlicher Akzeptanz von der Windkraft leisten.
Genau. Auf alle Fälle. Aber wir verfolgen sehr, sehr viele Windparkprojekte und auch die Abstimmungen, die zu diesen Projekten stattfinden. Und bei vielen Projekten haben wir den Eindruck, dass die Bevölkerung immer noch zu wenig mitgenommen wird. Und es ist bei solchen Projekten unheimlich leicht, Angst zu schüren. Und Windkraftgegner beherrschen dieses Werkzeug ganz hervorragend. Sie schüren Angst, machen Angst vor Windkraft. Und ich glaube, dass es das Allerwichtigste ist, die Bevölkerung ernst zu nehmen, sie mitzunehmen, sie wirklich gut aufzuklären. Und das in allen Ebenen. Man muss die Bürgermeister dafür gewinnen, die Gemeindevertretungen dafür gewinnen und vor allem die Meinungsbildner in den Gemeinden. Und es braucht die Zustimmung in allen politischen Ebenen. Man wird sie nicht überall kriegen, aber je mehr Zustimmung man hat, je mehr Ebenen man diese Zustimmung hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass Abstimmungen auch positiv abgehen. Und was Interessantes noch, Windkraft wird immer mit Winterstromlücke verknüpft. Und wir sagen es ja selbst immer, wir brauchen Windkraft, um im Winter möglichst viel Strom zu erzeugen. In der Vorbereitung zu dem Termin habe ich mir die Historie der österreichischen Stromerzeugung angeschaut. Und in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden Kohlekraftwerke gebaut, Gaskraftwerke gebaut, um die Winterstromlücke zu schließen. Sie wurde nie so genannt, aber wir hatten diese Winterstromlücke auch schon vor 50 Jahren.
Die Winterstromlücke hatten wir auch schon vor 50 Jahren, hast du gesagt. Wir werden sie wahrscheinlich auch noch in Zukunft haben, weil selbst wenn wir das besser schaffen mit dem Ausbau der Windkraft, wir im Winter trotzdem noch Gaskraftwerke brauchen werden. Auch in Österreich als flexiblere Erzeuger natürlich. Im Regierungsprogramm ist die Entwicklung einer Kraftwerksstrategie vorgesehen diesbezüglich. Frau Staatssekretärin, wo stehen wir da aktuell diesbezüglich?
Wir arbeiten an der Strategie. Da kann ich noch nicht allzu viele Details verraten oder möchte ich noch nicht verraten. Aber klar ist, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie wir diese Energiesicherheit im Sinne auch der Stabilität unserer Netze herstellen. Wir wissen auch, dass natürlich einige Unternehmen, die derzeit auch noch Gaskraftwerke betreiben, dass die teilweise am Ende ihrer Lebensdauer sind und dass man natürlich auch dafür einen ordentlichen Übergang sorgen muss und sich Gedanken darüber machen muss, wie kann man diese Infrastruktur erhalten, vor allem unter dem Gesichtspunkt, weil wir ja sagen, wir wollen sie immer weniger verwenden. Und das Ganze soll natürlich zu insgesamt volkswirtschaftlich vertretbaren Kosten passieren, dass man quasi Kraftwerke als Backup-Kapazität bis zu einem gewissen Grad vorhanden haben. Ich glaube aber, nur alleine auf Gas zu fokussieren, ist zu kurz gegriffen. Wir haben mittlerweile eine rasante und auch insgesamt positive Entwicklung bei verschiedenen Batteriespeichersystemen, dass man damit auch Lasten verschieben kann. Wir haben mittlerweile am Markt zahlreiche Batteriespeicher, die schon 4 Stunden überbrücken können. Da geht es nicht mehr nur mehr um ganz kurzfristige Überbrückung. Und all das wird uns helfen, glaube ich, und muss in die Betrachtung mit einbezogen werden, wenn man so eine Strategie entwickelt.
Mhm. Ich meine, das ist ein interessanter Punkt, weil Batteriespeicher und Gaskraftwerke dann oft einen ähnlichen Zweck erfüllen, nämlich eine kurzfristige Abdeckung von Residuallast. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass Gaskraftwerke auch dann liefern, wenn es gerade gebraucht wird, weil sie zwar brennstoffabhängig sind, aber das hat auch der Vorteil ist, dass man dann produzieren kann, wenn es gebraucht wird. Ich habe mir überlegt, wenn man das in Fußball spielt, Sprache ummünzt, dann wären flexible Gaskraftwerke sowas wie der Jolly Joker, die zwar nur für die letzten 10% des Spiels eingesetzt werden, aber dann halt doch die Show retten. Stromspeicher stehen da schon fix am Spielfeld, sind im Betrieb. In meinem Gedankengang dann sind sie im Tor. Sie fangen kritische Situationen schon ab und wirken ausgleichend, haben einen Überblick über das gesamte Spielfeld. Sie sind nicht ständig am Ball, aber in entscheidenden Momenten dann doch unverzichtbar. Jetzt könnte man dasselbe eigentlich auch für Gaskraftwerke sagen, weil sie die letzte Instanz sind, bevor der Stürmer dann aufs Tor stürmt. Die Aufgaben der Stromspeicher in Österreich haben wir schon ein bisschen besprochen. Sie sind darauf eingegangen, Überbrückung kürzerer Phasen, wo weniger Strom aus Erneuerbaren da ist, Stundenspeicher. Brauchen Speicher eine Förderung?
Ich glaube, Speicher brauchen in erster Linie jetzt einmal die richtigen Rahmenbedingungen, damit unterschiedliche Speichergeschäftsmodelle auch Fuß fassen können in Österreich und breitflächig ausgerollt werden. Und wenn wir von Speicher reden, dann reden wir einerseits von wirklich großen Speichern, aber aus meiner Sicht müssen wir auch darüber reden, wie wir jetzt die Möglichkeiten des bidirektionellen Ladens nutzen. Ja, wenn wir wissen, dass wir sozusagen immer mehr Elektroautos haben, dann hat jeder Haushalt vor de facto im Auto einen größeren Speicher, als er im Keller hat für seine PV-Anlage. Und auch das kann man nutzen. Und die Frage ist jetzt, wie können wir diese verschiedenen Speicher, die dann miteinander interagieren, und dann nehme ich die Pumpspeicher nicht aus, wie kann man die in ein gemeinsames System fassen, so dass sie nämlich genau dann, wenn wir es brauchen, die Netze stabilisieren oder dann, wenn wir es brauchen, eben zusätzliche Energie hineinliefern oder abnehmen. Und das ist jetzt sozusagen in diesem hochkomplexen System geht es jetzt darum, die richtigen Regelungen zu finden, damit jeder seine Rolle so richtig spielt, dass der gemeinsame Nutzen maximiert wird. Und damit beschäftigen wir uns jetzt gerade intensiv. Aber mir gefällt der Vergleich mit dem Fußballspiel recht gut, weil jeder Spieler am Platz hat ja eine andere Rolle und hat andere Aufgaben zu erfüllen. Manche werden nur kurz speichern, manche werden aber vielleicht auch länger überbrücken müssen und manche werden vielleicht nur, so wie die 10% Backup ein paar Mal im Jahr verwendet, weil sie vielleicht regelbar sind und weil der Netzbetreiber auf sie zugreifen kann, um sozusagen die letzten 5% zu stabilisieren.
Mhm. Franz, wie schafft man das, dieses Zusammenspiel zu orchestrieren, zu koordinieren, in Gang zu bringen?
Danke für den Hinweis auf das bidirektionale Laden. Das ist eines meiner Lieblingsthemen derzeit. Wir kriegen jährlich zigtausende Speicher alleine durch die Elektroautos, die an den Steckdosen hängen, ins Stromnetz. Damit haben wir enorme Leistungen zur Verfügung, die, wenn sie ideal genutzt werden, das Stromsystem auf wunderbare Art und Weise und vor allem ohne jegliche Investition, also ohne große Investition, stützen kann. Wir reden hier von Gigawatt an Leistungen, die wir in den nächsten 10 Jahren dazu bekommen, sowohl auf der Entnahmeseite, aber auch, wenn ich zurückspeisen kann, auf der Einspeiseseite. Das ist eine Infrastruktur, die wirklich günstigst vorhanden ist. Ich muss nur auf dem digitalen Weg schaffen, diese Speicher auch anzusprechen. Und im Sinne einer volkswirtschaftlichen optimalen Stromversorgung sind das Infrastrukturen, die einfach kommen, weil sie aus der Mobilität kommen und dem Stromnetz dienen, sorgen mittelfristig und langfristig auf alle Fälle für ein sehr, sehr günstiges Stromsystem, noch dazu für ein sehr stabiles Stromsystem, weil ich hunderttausende Fahrzeuge habe, die ich ansprechen kann. Es geht, um auf deine Frage zurückzukommen, es geht darum, hier die richtige Software zu bekommen, die richtigen Protokolle zwischen den Ladestationen, den Autos und den Netzbetreibern zu bekommen und den Energieanbietern zu bekommen. Diese Systeme funktionieren werden. Wir werden in 10 Jahren sehr, sehr froh und sehr glücklich sein über diese einfachen Systeme, die enorm viel Beitrag zu einer Netzstabilisierung bringen werden.
Aber ich glaube, Digitalisierung kann man zusammenfassen, wird einfach auch ganz ein wesentlicher Schlüssel sein, weil natürlich genau in dieser hohen Komplexität auch künstliche Intelligenz helfen wird, diese Systeme miteinander zu vernetzen.
Die Digitalisierung einerseits und dann wahrscheinlich auch die Preissignale andererseits, die sich übertragen oder ausspielen dann in dynamisierten Netzentgelten, in neu strukturierten Netzentgelten, auch in dynamischen Einspeise- und Bezugstarifen, die dann wichtig sind, um dieses Koordinierungssignal auch zu haben. Ein Punkt, der in den letzten Wochen in der Diskussion immer wieder gekommen ist, ob jetzt bei Standalone-Speichern, bei Energiegemeinschaften, ist die Befreiung von Netzentgelten in Bezugsrichtung für Speicher, diese Befreiung im ELWG festgelegt für 20 Jahre. Wie sehen Sie dieses Thema?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Anreiz, ja. Aber man darf nicht nur auf die Befreiung per se fokussieren, sondern die Frage ist ja, was habe ich generell oder wie kann ich Systemdienlichkeit durch unterschiedliche Tarife beanreizen? Einerseits haben wir natürlich auch die Möglichkeit der unterbrechbaren Tarife. Das ist zwar keine Befreiung, aber da gibt es auch sehr, sehr hohe Vergünstigungen oder zum Beispiel auch der dauerhaft flexible Netzzugang als eines der Beispiele dafür, dass ich auch sozusagen dem Netzbetreiber die Möglichkeit gebe, auf meinen Speicher zuzugreifen und mich manchmal einfach abzuregeln. Da werden jetzt gerade seitens der E-Control auch unterschiedlichste Modelle aufbereitet. Was mir persönlich als politische Entscheidungsträgerin dabei wichtig ist, ist, dass die Systeme einerseits natürlich den Gesamtnutzen im Fokus haben, aber gleichzeitig auch neue Geschäftsmodelle ermöglichen und unterschiedlichen Formen von Speichern, seien es die Schwarmspeicher, seien es die Quartierspeicher oder eben auch die Großspeicher, denen eine Performance am Markt ermöglichen, weil am Ende des Tages wird genau diese Summe und der Mix an diesen verschiedenen Modellen dafür sorgen, dass unser Stromsystem stabiler wird, aber dass wir vor allem auch mehr günstige grüne Energie an die Kunden weitergeben können.
Gut, die Pumpspeicher, die es in Österreich schon gibt, die wissen das sehr gut, dass Österreich gut integriert ist in den europäischen Strommarkt. Natürlich auch für andere Preiszonen da sehr relevant ist, diese Tiroler Kärntner Pumpspeicher. Als solche sind wir natürlich auch sehr stark davon abhängig, was in Nachbarländern passiert, was in der gesamten Europäischen Union passiert. Wir haben mit Schulnoten angefangen, diese Folge. Zum Schluss möchte ich noch wissen, Frau Zehetner, welche Note würden Sie dem aktuellen europäischen Strommarkt als Ganzes geben und wie würden Sie das begründen?
Ja, leider muss ich dem europäischen System eine glatte 5 geben. Oh. Und das begründe ich relativ einfach. Ich bin dafür Österreich im TTE-Rat, also dem Energierat, vertreten. Und ich merke, dass wir dort über die Ankündigungen in den letzten 1,5 Jahren de facto nicht hinausgekommen sind. Wir haben zahlreiche Herausforderungen. Es fängt dabei an, dass wir jetzt lange darum kämpfen beim Grids Package, dass auch unsere Rolle als Transitland in Österreich anerkannt wird. Ich meine, man muss sich vorstellen, die derzeitige Regelung sieht eine Kompensation von 10 Millionen Euro im Jahr vor, dafür, dass wir in unseren Netzen, höherrangigen Netzen, de facto 70% Exportstrom haben. Das heißt, unsere österreichischen Nutzer bezahlen hier dafür, dass andere Preiszonen von günstigen Tarifen profitieren. Das ist einmal ein Punkt, der mich wahnsinnig stört. Dann geht es natürlich schon auch um dieses Thema, wir versuchen uns unabhängiger zu machen und schaffen es aber nicht im Sinne dessen, eigene Systeme wie zum Beispiel beim Wasserstoff aufzubauen, vor der Haustüre zu kehren. Da haben wir extrem komplexe Regeln, was sozusagen die Zertifizierung von grünem Wasserstoff anbelangt, was eben dazu führt, dass dann bei uns genau der Markt nicht hochgelaufen wird, wir dann wieder von anderen abhängig sind. Oder wir haben ja heute schon über das Thema Gas gesprochen. Wir werden natürlich Gas noch als Brückentechnologie viele, viele Jahre brauchen. Und wenn wir uns dann selber einen Haxerl stellen, unter Anführungszeichen, mit einer Methanverordnung, wo am Ende des Tages von den USA angefangen über Katar, Algerien, viele Länder und sagen, ja, unter den Rahmenbedingungen werden wir euch das LNG und das Öl nicht mehr liefern. Und das in einer Zeit, wo ohnehin eine geopolitische Krise da ist und wir um Versorgungssicherheit kämpfen. Da wird zwar auch gesagt, es wird überarbeitet, aber letztendlich haben wir jetzt keine Regelung und wissen nicht, was ab Jänner 2027 ist. Und daher gibt es einmal dafür eine 5. Ja. Wir müssen vom Reden ins Tun kommen auf der europäischen Ebene. Das ist mein Appell an die Kommission.
Also eine Nachprüfung im Herbst. Die Kommission muss nochmal antreten und dann schaffen wir es vielleicht noch den 5er zu einem 4er zu biegen. Das ist natürlich auch eine komplexe Sache. Wir haben eigentlich einen gemeinsamen europäischen Markt, 27 unterschiedliche Mitgliedstaaten. Jeder kocht zu einem gewissen Grad auch ein eigenes Süppchen. Das heißt, da gibt es durchaus noch Potenziale für mehr Koordinierung. Franz, du wirfst mir einen Blick zu, der erahnen lässt, dass du auch was dazu sagen willst.
Ja, deine Frage war nach dem europäischen Strommarkt und mir fällt ein alter Podcast ein, von dir gemacht über Euphemia. Und ich erinnere mich sehr gut auf die Antwort, ich weiß nicht, wer sie gegeben hat, aber keiner weiß, was bei Euphemia rauskommt. wir verstehen den Markt nicht mehr. Das war eine der Kernbotschaften dieses Podcasts. Und ich glaube, das ist ein Thema, das wir nicht aus den Augen lassen dürfen. Wir verstehen nicht mehr, wie Preise zustande kommen. Wir verstehen die Systematik nicht mehr zu 100%. Und das macht Unsicherheit. Wir brauchen viel mehr Transparenz. Wir müssen es besser verstehen. Und jetzt auf die physikalische Seite zurückzukehren. Wenn Windkraft an der Nordsee bläst, dann sollte auch unser Strommarkt etwas davon haben. Das heißt, wir brauchen definitiv auch mehr Übertragungskapazitäten und auch ein Marktdesign, das diese Preise auch bei uns ankommen lässt. Das war in den vergangenen Jahren sehr häufig der Fall, dass wir auch in Österreich im Winter negative Preise hatten. Von dem ist in den letzten 2 Jahren überhaupt keine Spur mehr.
Vielleicht nur zu Weihnachten oder Neujahr.
Wieso es so ist mir derzeit ein Rätsel.
Aber die Transparenz, die du ansprichst, ist natürlich extrem wichtig, weil wir ja gar nicht mehr wissen, welche Technologie wann in der Merit Order tatsächlich preissetzend ist und damit auch nicht die entsprechenden Maßnahmen setzen können. Und nachdem wir, also nicht nur wir in Österreich, sondern viele europäische Länder, gerade nur auf Gas im Winter angewiesen sind, zur Stabilisierung des Stromsystems, führt das natürlich auch dazu, dass über die zusätzliche CO2-Bepreisung es noch teurer wird, diese Technologie. Und in der Stunde, wo dann ein Gaskraftwerk plus CO2-Preis den Preis setzt, ist nämlich auch der günstige Wind plötzlich so teuer wie das eigentlich schmutzige Gaskraftwerk. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man sich genauer anschauen muss im Zusammenspiel, wobei per se sowohl der Emissionshandel außer Streit steht und die Merit Order. Man muss sich aber manche Nebeneffekte, ja, unangenehme Nebenwirkungen, die muss man sich genauer anschauen. Und ja, da drängen wir schon sehr auf der europäischen Ebene mit einigen Staaten gemeinsam, dass da jetzt endlich was passiert.
Genau diesen Punkt haben wir uns angeschaut, zuletzt in einem Fachforum zu genau diesem Thema, was man denn tun kann, um den Strommarkt in Europa weiterzuentwickeln, gemeinsam mit Fingreen und NHP Rechtsanwälte. Dazu gibt es auch einen Nachbericht, den wir verlinken werden in den Shownotes. Und da sind wir ja jetzt eigentlich schon bei einem Thema der Empfehlungen, die wir aussprechen. Etwas, das wir bei unserem Podcast immer haben, ist das Fundstück der Woche. Frau Staatssekretärin, haben Sie uns ein Fundstück mitgebracht?
Ich habe tatsächlich in meiner Mottenkiste gekramt, aber ich finde, man kann es nicht oft genug betonen. Wir haben ja heute über das Land am Strome gesprochen, aber es fehlt uns oft im Bewusstsein, dass vom Gesamtenergiebedarf in Österreich nur 20% Strom sind. Also es ist super und es ist wichtig und es ist auch mein ganz klares Ziel, dass wir schaffen, diese 20% zu 100% erneuerbar zu machen. Aber wir müssen auch auf die anderen 80% schauen. Da ist ganz viel Wärme dabei. Da kann man natürlich einiges mit Strom tun, da haben wir natürlich die Mobilität und den Verkehr dabei und wir müssen das Gesamtsystem sozusagen neu ausrichten. Nur dann haben wir die Energiewende geschafft. Beim Strom werden wir wahrscheinlich schneller sein als beim Rest, aber es gibt überall noch viel zu tun.
Das ist lustig, dass Sie dieses Fundstück erwähnen, weil meines passt genau dazu. Ich war letzte Woche in Vorarlberg und in Vorarlberg ist der Monitoringbericht zur Energieautonomie 2030 plus vorgestellt worden. Und ein Detail aus diesem Monitoringbericht ist mir ins Auge gesprungen, nämlich, dass der Anteil von Elektrizität am gesamten Endverbrauch aller Energieträger in Vorarlberg schon bei 29% ist. Also 20 oder ein bisschen was drüber, glaube ich, in Österreich weit, aber 29% in Vorarlberg, was natürlich auch sehr stark damit zusammenhängt, dass in Vorarlberg, und das war schon immer so, viele Wärmepumpen gibt, das glaube ich sogar die populärste Art und Weise ist, dort zu heizen in Vorarlberg, die Wärmepumpe, und Vorarlberg auch ein Pionier bei der Elektromobilität ist und das sicher auch ein wichtiger Faktor sein wird, wieso der Anteil des Stroms am gesamten Verbrauch so hoch ist. Dazu gibt es auch einen Monitoringbericht und diesen Monitoringbericht verlinken wir auch in den Shownotes. Franz, hast du ein Fundstück?
Ich habe 2 Fundstücke mitgenommen. Ich bleibe beim Strom. Es ist nur eine Kopie einer Photovoltaikzelle mitgenommen, Standardmaß 182 x 182 mm. Von diesen Dingen wurden im letzten Jahr 650 Gigawatt ungefähr produziert. Wenn ich eine einfache Rechnung mache, das sind fast 100 Milliarden dieser Dinger, die in einem Jahr gebaut wurden und zu Modulen zusammengeschlossen wurden und dann mehr 650 Terawattstunden an Strom produzieren im Jahr. Das ist deutlich mehr als Deutschland verbraucht. Das kommt Jahr für Jahr dazu. Vor 15 Jahren haben wir daran nicht geglaubt. Vor 15 Jahren war das vollkommen illusorisch, dass Photovoltaik so einen großen Marktanteil bekommt. Es verursacht natürlich auch, wir haben es heute schon gehört, Probleme. Wir haben Spitzen in den Netzen, aber dazu gibt es mein zweites Fundstück. Das ist jetzt da eine 1865er Zelle. Es hat vor 18 Jahren hat irgendein verrückter Südafrikaner 1000 Stück in einen Tesla hineingepackt und hat die Automobilwelt damit begonnen zu revolutionieren. Mit einfachen Lithium-Ionen-Zellen. Jetzt sind sie etwas größer geworden und es gibt auch andere Bauformen. Aber mit diesen Zellen gelingt es uns schon langsam, diese extremen Spitzen, die Photovoltaik produziert, einzuebnen, abzuflachen und dann zur Verfügung zu stellen, wann wir sie brauchen. Und darum, das ist meine Energiezukunft, meine elektrische Energiezukunft, die weltweit im Wesentlichen auf diesen beiden Fundamenten beruht.
Vielen Dank, Franz. Mal schauen, wie wir das verlinken werden. Wir werden einen Weg finden. Wir haben angefangen mit einem Schulnotensystem. Ich glaube, 2 bis 3 war dann die schlussendliche Note für das österreichische Stromsystem. 2,9. Ein 5er für das europäische. Das heißt, wir sehen uns im Herbst nochmal und werden darüber berichten, wie es dort weitergegangen ist. Gestartet haben wir anlässlich der Fußball-WM auch mit der österreichischen Nationalhymne. Und die lautet in der 3. Strophe: mutig in die neuen Zeiten, frei und gläubig sie uns schreiten, arbeitsfroh und hoffnungsreich. Arbeitsfroh muss man sicher sein. Ich habe erwähnt, dass ich in Vorarlberg war, habe da einen Überblick gegeben, was so auf Bundesebene passiert, Vortrag. Die letzten 2 Folien waren eine Sammlung an und was sonst noch ansteht. Und die 2 Folien waren vollbepackt, glaube ich, mit 20 bis 25 Punkten, die noch anstehen in den nächsten Jahren, Monaten. Das heißt, viel zu tun gibt es auf jeden Fall. Ich hoffe, wir können wieder mal ein Update reinholen, wenn es auch um Dinge abseits Strom geht. Wir haben es gehört, da gibt es ja noch viel mehr. Vielen Dank erstmal für das Update, das wir heute gehabt haben. An die Frau Staatssekretärin, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung und frei nach dem Motto, wer rastet, der rostet, werden wir tüchtig weiterarbeiten.
Wunderbar. Franz, vielen Dank auch dir, dass du da warst, deine Einsichten mitgebracht hast.
Danke auch, Christoph.
Das war Peter Tschul, der Podcast der Österreichischen Energieagentur.